Wer schon mal gepredigt hat, kann vielleicht nachvollziehen, was ich auch gefühlt habe, als ich gebetet habe vor einer Woche, über welches Thema soll ich predigen heute. Und der Herr hat mir ganz stark auf dem Herzen gelegt, die Liebe Gottes. Und dann, wie so oft bei anderen Themen auch, sage ich, nein Gott, dieses Thema, wie der Bruder schon gesagt hat vorher, so breit, so missverstanden und vielleicht genau deswegen, weil es missverstanden ist, vielleicht genau darum müssen wir auch ein bisschen darüber reden. Weil wenn wir jetzt Menschen ansprechen und sagen, Gott liebt dich, dann bekommen wir verschiedene Reaktionen. Und der moderne Mensch oder der Mensch, der so in einer Welt lebt, wo er Wohlstand hat, kann vielleicht auf so eine Aussage, Gott liebt dich, reagieren und sagen, danke für die Bestätigung, ich liebe mich auch. Ne? Toll zu wissen, dass es noch mehr Leute gibt, die mich lieben, weil ich mich so cool finde, so toll finde. Ne? Das heißt, die Botschaft ist gar nicht angekommen. Eigentlich ist diese Botschaft, Gott liebt dich, eine Botschaft, die uns aufputschen will, aber wenn wir auch am Boden liegen. So, ne? Gut. Dieser Text ist so tief. Man könnte hier Stunden und Stunden über diesen Text sprechen, aber ich werde mal anfangen mit diesem Wort verwurzelt oder hier gewurzelt, wofür ich auch dieses Foto ausgesucht habe. Ich könnte hier jetzt eine theoretische Frage stellen, so eine rhetorische Frage, die man nicht beantworten soll, aber einfach um nachzudenken. Wie hoch kann ein Baum sein? Die Frage ist schon kompliziert. Wie hoch kann ein Baum werden? So hohe Bäume, das Foto will genau das zeigen. Bäume, die so, 50 Meter hoch sind oder so. In Brasilien, im Urwald der Amazonien, woher wir gekommen sind, da gab es diese Paranusse-Bäume, die sind 65 Meter hoch. Nicht die höchsten Bäume der Welt, aber die höchsten Bäume Brasiliens. Und Brasilien hat schon ganz, ganz viele hohe Bäume. Wie hoch kann ein Baum werden? Und ein Bauingenieur würde es vielleicht verstehen, was ich hier meine, wenn wir fragen, wie hoch kann ein Gebäude gebaut werden. Es geht um das gleiche Prinzip, hier steht es auch, gegründet. Grund, es geht um den Grund, um die Wurzel. Ein Baum, um höher zu wachsen, braucht er immer unten tiefere Wurzel. Und ich habe zuerst mal gesucht, so Fotos von Wurzeln von Bäumen, aber es ist kompliziert. Die Wurzeln sind immer unter der Erde und die kann man dann nicht fotografieren. Warum? So nach oben, hohe Bäume. Und ich denke, das sollte uns auch ein bisschen so anspornen oder provozieren, dass wir selber uns nachfragen, will ich ein hoher Baum werden? Möchte ich jetzt ein hohes Gebäude werden? Oder möchte ich, dass mein Leben wirklich was bringt, geistlich gesprochen? Meine jetzt geistlich. Und wenn wir jetzt in der Vergangenheit schauen die großen Männer und Frauen Gottes und sagen, wow, der und die und so, die waren wirklich sehr groß, die haben Großes geschaffen oder die waren sehr stark geistlich, ist dann die Frage, aber wollen wir auch die gleichen Wurzeln haben wie sie? Die Erfahrungen, die geistliche Erfahrung oder die geistlichen Prüfungen, die sie durchgemacht haben, dass sie auch die Stärke hatten, so hoch zu wachsen. Ich möchte das. Das heißt, habe irgendwann in der Vergangenheit das gesagt, Gott, ich möchte das. Und dann ist alles so passiert. Die ganzen Prüfungen und Feuer und so. Durch das Feuer wird das Gold geläutet. Das heißt, die Schwierigkeiten, die Probleme, die Anfechtungen. Das Thema hier ist die Liebe Gottes. Und die soll verwurzelt sein in unseren Herzen. Und Apostel Paulus, er lädt uns ein, die Dimensionen, obwohl das Wort Dimensionen nicht benutzt, aber ich sage mal so, die Dimensionen der Liebe zu verstehen. Und er nennt vier Dimensionen. Die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe. Und das hat mich immer gestört. Weil wenn ich jetzt von Dimensionen spreche, es gibt 2D, Breite und Höhe oder Breite und Länge und 3 Dimensionen. Irgendwas, ein Film in 3D oder so, hat dann 3 Dimensionen, Länge, Breite und Tiefe. Aber hier nennt er 4 Dimensionen und sowas gibt es nicht. 4D, Irgendwo habe ich schon gesehen, Kino in 5D oder so. Ne? Aber natürlich jetzt ein bisschen was anderes gemeint. Es gibt nicht 5D oder 4D in unserer Welt. Und hier möchte genau das der Apostel Paulus sagen. Wir könnten hier stundenlang reden und die Liebe erklären und trotzdem würden wir sie nicht verstehen. Warum? Weil sie nicht mit dem Verstand zu verstehen ist. Darauf hinaus will er. Wir können sie nicht verstehen, so wie wir jetzt eine Maschine verstehen, wie sie funktioniert, wie die Teile zusammengebaut sind und so in unserem Gehirn, in unserem Prozessor, sagen wir so. So können wir die Liebe nicht verstehen. Aber dass sie sehr groß und interessant ist, wird in dieser Aussage hier bestätigt. Breite, Länge, Tiefe und Höhe. Sehr breit, sehr tief, sehr lang, sehr hoch ist die Liebe Gottes. Ganz groß, unendlich. Wie können wir sie dann verstehen? Es geht nicht um Verstehen hier, aber um Begreifen. Begreifen ist vielleicht ein besseres Wort. Begreifen. Wie können wir die Liebe Gottes begreifen? Dafür brauchen wir, dass Gott selber uns das erklärt oder uns eine Erfahrung schenkt. Die Beziehung zu Gott oder die Liebe zu Gott kommt nicht aus dem Intellekt, sondern aus Erfahrung mit ihm. Es kommt nicht daraus, dass wir viel über die Liebe wissen oder über Gott wissen, sondern dass wir die Liebe erfahren und Gott erfahren, eine Beziehung zu ihm haben. Und darum ist auch in diesem Text immer das Wort Gebet immer wieder das Thema. Mehrmals ist hier, betet Paulus für die Menschen in Epheser oder die Gemeindemitglieder in Epheser, dass sie diese Erfahrung haben. Dafür kann man nur beten, dass man diese Erfahrung hat. Beten. Und diese Erfahrung, die ist nicht in der Oberfläche. Ist nicht so ein bisschen, wie man so sagt, ein bisschen Sahne auf den Kuchen. Nein, diese Erfahrung ist mehr im Sinne vom Bild, das heißt von den Wurzeln. Das ist eine Erfahrung, die tief gehen muss. So wie der Sämann hat den Samen gesät und in den Grundstücken, wo die Erde nicht gut war, ist auch der Samen nicht, hat keine Wurzeln und der kleinste Wind und so hat diese Pflanze dann umgeworfen und sie hat einfach nicht gewachsen. Pflanzen ohne Wurzeln können auch nicht sehr hoch wachsen. Ne? Das wäre auch blöd von den Bäumen, ne? Weil natürlich haben sie keine Intelligenz, kein Gehirn oder so, aber wenn sie nur kleine Wurzeln haben, dann ist es auch nicht logisch, dass sie hoch wachsen, sonst wenn jetzt ein Wind kommt, dann werden sie sofort umfallen und werden sie dann auch tot. Das heißt, ihr Überleben hängt auch damit verbunden, dass sie nur so weit wachsen, wie die Wurzeln dann auch in die Erde reingehen. Und so auch unsere Liebe in Gott, unser Glaube, ist immer verbunden. Glaube, Liebe, Liebe zu Gott, Glaube zu Gott. Ja, weil der Glaube heißt auch, dass wir Gott als wahrhaftig erklären oder verstehen. Und wenn wir jetzt zweifeln, dass er die Wahrheit ist, wie vorher gesungen haben, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn wir jetzt zweifeln, dass Gott die Wahrheit ist oder die Wahrheit sagt, dann können wir ihn auch schwerer lieben. Ist verbunden. Und ganz am Ende spricht er über die Fülle Gottes. Erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Eine geistliche Erfahrung, dass wir die Gegenwart Gottes ganz eng spüren, dass wir die Gegenwart Gottes so quasi hautnah oder ganz eng spüren. Und das hängt auch damit verbunden, dass wir seine Liebe intensiv und tief wahrnehmen. Warum brauchen wir die Liebe Gottes verstehen? Hier gehe ich schon in ein Terrain, das ein bisschen nicht so fest ist, wo ich wirklich aufpassen muss, dass ihr mich nicht falsch versteht. Weil die Liebe Gottes zu verstehen, ist für uns wichtig, dass wir unseren eigenen Wert auch einschätzen, richtig einschätzen. Ein ganz blödes Thema, weil, wie vorher gesagt, die meisten denken, sie sind so wichtig und so cool und der Mensch kommt zur Welt als Egoist. Das heißt, er denkt, er ist das Zentrum von alles, vom Universum, alles muss sich um ihn drehen. Das wird auch in der Bibel Sünde genannt, Egoismus, dass man sich selber als die wichtige Person sieht und ja, unbewusst, sage ich mal so. Ne? Niemand sagt es natürlich so aus in Worten, aber im Grunde geht es darum. Aber Gott ist so lieb, Gott ist so gut, dass er auch das auch tut. Er kommt zu uns und sagt es uns, ich liebe dich. Er müsste es nicht tun, aber er tut es trotzdem. Und er hat es auch im Fall von Jesus gesagt, interessanterweise in Matthäus Evangelium dreimal. Bei seiner Taufe zum Beispiel, ne? Dies ist mein geliebter Sohn. Und bei seiner Verklärung auch, dies ist mein geliebter Sohn. Die Liebe Gottes hat er ausgesprochen. Und in diesem Text haben wir auch gelesen über Familie. Das Wort Familie ist aufgetaucht. Wo jede Familie, hier in meiner Übersetzung, wo jedes Geschlecht, aber Familie ist besser. Jede Familie hat seinen Ursprung in Gott, der Vater. Gott ist der Vater uns allen und alle Familien haben ihren Ursprung in Gott. Und auch in Familien ist dieses Wort wichtig, ich liebe dich. Das haben wir gelernt zu schätzen, dieser Ausdruck, ich liebe dich. Man zu seiner Frau sagt und umgekehrt und zu den Kindern, ich liebe dich. Das haben wir gelernt zu sagen. Ja, in der Familie meiner Eltern war das nicht gewöhnlich. Hat man diesen Satz nie gehört. Ja, das war so ein bisschen so tabu sozusagen, dieses Wort. Weil auch in der Welt wird das Wort Liebe immer falsch verstanden. Wenn ich zu jemand von euch gehen würde und sage, ich liebe dich, ne, würde es vielleicht falsch verstanden werden. Weil man natürlich meint die Liebe Christi, die Liebe als Geschwister im Glauben. Aber in der Welt hat es eine völlig andere Bedeutung. Darum habe ich mich auch gewehrt, als Gott mir das gezeigt hat, ich soll über dieses Thema sprechen, weil ich irgendwo in einen Supermarkt gelaufen bin letzte Woche und da die Lautsprecher haben so ein Lied wiedergegeben, Let Me Love You. Ne? Das heißt, ganz deutlich, völlig was anderes, eine körperliche Lust. Und genau das ist in der Bibel nicht gemeint, wenn man sagt, Gott liebt uns oder wir sollen uns lieben untereinander. Ne? Ist ganz offensichtlich, dass es nicht das gemeint wird. Darum ist wichtig, dass wir uns klar machen, die Liebe Gottes geht um was anderes. Unser Eigenwert. Welcher Wert haben wir? Und wenn die Bibel sagt, Gott liebt uns sehr, dann müssen wir schon uns fragen, ja, warum liebt er uns? Oder sagen, ist das so? Ist das gut? Und hier zwei Verse möchte ich lesen aus Römer Kapitel 8. Zwei Verse, die sehr interessant sind, die auch ein bisschen verwirrend sind für mich in der Vergangenheit. Römer 8, 38 und 39. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Von diesem Text nehmen Theologen oder so manchmal falsche Schlüssel, um zu sagen, dass jemand, der in Christus ist, nie verloren gehen kann oder so. Aber was Paulus damit meint, ist, wie sehr Gott uns liebt. Das ist der Inhalt. Er sagt, Gott liebt uns sehr. Und wenn auch ein Engel kommt und sagt, Gott liebt dich nicht. Nein, das ist nicht wahr. Gott liebt dich trotzdem. Oder wenn jetzt ein Teufel kommt, hier, Fürstentümer und Gewalten oder so, das sind diese Fürsten der Luft, die böse Geister. Wenn der Teufel kommt und sagt, Gott liebt dich, das ist auch eine Lüge. Ne? Weder gegenwärtig noch zukünftige, noch weder Hohes, noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf. Jeder kann kommen, jeder Mensch kann kommen und sagen, Gott liebt dich nicht. Oder irgendwas kann passieren. Ein Geschehnis zum Beispiel. Wenn wir jetzt viele Probleme haben, dann kommen oft diese Gedanken. Ja, Gott liebt dich vielleicht nicht. Er hat dich vergessen. Genau das Gegenteil wird durch diesen Text hier betont. Gott vergisst uns nicht. Gott liebt uns nicht. Aber wie ist das mit den Problemen? Wenn wir jetzt Probleme haben und so, werde ich gleich ansprechen, diese Frage. Total wichtig, weil das ist damit verbunden. Zuerst möchte ich betonen, unseren eigenen Wert. Wenn wir hören, Gott liebt dich, das heißt, Gott legt Wert auf uns, sehr viel Wert. Gott hat uns sehr geliebt, das wissen wir aus Johannes 3, 16. Wahrscheinlich kennt ihr, die meisten von ihr, diesen Vers auch auswendig. Also hat Gott die Welt so sehr geliebt und so weiter, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat. Gott hat uns so sehr geliebt. Er ist so sehr in uns verknallt, ne? Entschuldigung, wenn ich hier diesen Ausdruck benutze, dass er diese Verrücktheit gemacht, ja, jetzt in Klammern, seinen Sohn für uns zu schenken. Das größte Beweis, dass er uns liebt. Wer würde das tun, seinen Sohn zu geben für eine andere Person? Nur die Liebe kann das erklären. Das müssen wir im Hinterkopf halten. Zweifle nie an der Liebe Gottes, weil sie ist total bewiesen. Total bewiesen. Und dann kann die andere Seite. Die andere Seite ist, dass Gott, lass mich hier ein Vers lesen, bitte, ich werde ihn schon erklären, diesen Vers, der hat ein paar Worte hier, die ein bisschen so komisch klingen. Hebräer 12, 6. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Ja, starke Worte. Und wir denken vielleicht an Gewalt, häuslicher Gewalt, Schläge. Natürlich ist das jetzt nicht so gemeint, dass Gott uns verprügelt. Ne? Ist hier jetzt im Sinne gemeint, dass er möchte, dass wir den falschen Weg meiden. Und die Eltern, jede Person, die schon Kinder hat, weiß das. Man will seine Kinder beschützen, dass sie nicht auf den falschen Weg gehen. Und darum versucht man mit pädagogischen Maßnahmen das Kind zu schützen. Da kommt jetzt, sagen wir so, jetzt bestimmte Strafen, ne? Jetzt mal ein paar Tage ohne Handy oder irgendwas so in der Art, pädagogische Maßnahmen, was das die Kinder sehr oft nicht verstehen und denken, ja, mein Papa ist so böse zu mir, weil er ein paar Tage ohne Handy lässt und so, er quält mich und so. Ne? Aber man hat ein Ziel, man möchte das Kind fernhalten vom Bösen. Und so erlaubt auch Gott, dass wir Probleme, Schwierigkeiten, Prüfungen bekommen, weil er uns erziehen möchte zum Guten, dass wir nah bei ihm bleiben, dass wir die Fallen erkennen, die der Feind vor uns legt, dass wir hinfallen, dass wir unser Leben kaputt machen. Und auch die Gebote Gottes, das ist ein interessanter Vers, wo steht, dass ich finde es gleich, die Gebote Gottes gehorchen. Johannes 14, 21. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Ne? Die Rede ist von Liebe, 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 Liebe. Und aber am Anfang war das Wort Gebote. Und wie kann, ne, dass dieses Wort mit das andere zusammenpassen, ne? Gebote und Liebe. Genau darum, Gott schenkt uns seine Gebote, weil er uns liebt, weil er nicht möchte, dass wir uns von ihm entfernen. Ein interessantes Bild, was ich irgendwo mal auf Facebook gesehen habe, von einem so einem Comic. Und im ersten Viereck war so ein Zaun, wo stand Gebote Gottes. Und da stand jemand daneben und ein anderer, der gesagt hat, ja, dieser Zaun, den respektiere ich nicht, weil er mich einschränkt und hüpft darüber. Und am nächsten Viereck war so ein Abgrund und diese Person fällt da rein. Und die andere sagt, ja, der Zaun war nicht da, um dich zu begrenzen, sondern um dich zu schützen. Ja? Die Gebote Gottes wollen uns schützen und nicht uns schikanieren und hindern, dass wir Freude haben. Das ist nicht das Ziel der Gebote Gottes. Wer Gott liebt, der begreift das auch. Gott zu gehorchen, vermehrt, lasst den Glauben wachsen, die Beziehung enger werden, wenn man ihn jetzt fürchtet im richtigen Sinn, nicht Angst. Die Pharisäer, die hatten Angst vor Gott. Die hatten diese Gottesfurcht im falschen Sinn. Die haben die Gebote gehorchen, weil sie dachten, ja, wenn wir das nicht tun, dann gehen wir in die Hölle oder dann bestraft uns Gott. So wie manche Kinder denken in Bezug zu ihren Eltern. Ja, wenn ich das und jenes nicht tue, dann strafen meine Eltern. Ne? Ungefähr so haben die Pharisäer gedacht. Wenn wir das und jenes tun, falsch, dann oder wenn wir das und jenes nicht gehorchen, dann bestraft uns Gott und darum ist es besser, wenn wir das jetzt tun. Ne? Das ist völlig falsch, völlig krank im geistlichen Sinn. Weil so ein Gedanken, der zerstört die Beziehung. Wenn ein Kind so denkt, naja, mein Vater, der will mich immer strafen, wenn ich das und jenes tue. Ne? Dieses Kind versteht nicht die Liebe der Eltern. Versteht nicht oder glaubt nicht, dass die Eltern was Gutes hinter diesem Gebot haben im Sinn. Und wenn wir die Liebe Gottes verstehen, begreifen, dann merken wir, dass alles, alle Gebote und auch alle Prüfungen, die Gott uns schickt, er tut das nicht, um uns zu schikanieren, um uns das Leben schwer zu machen, sondern um unsere Beziehung zu ihm zu verbessern. Amen, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ein total interessanter Vers ist in Johannes 21, 17. Und das dritte Mal fragt er ihn, das heißt Jesus fragt Petrus, und das dritte Mal fragt er ihn, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Jesus hat das immer wieder gesagt, liebst du mich? Ja, ich liebe dich, weide meine Schafe. Wenn wir Gott lieben, dann ist die Liebe Gottes in unser Herz eine Kraft, die uns bewegt. Die uns bewegt in sein Reich, in seinen Dienst. Und aber wie können wir die Liebe Gottes mehr und mehr verstehen? Ein Vers, der uns zeigt, wie das möglich ist. Jeremia 33, 3. Rufe mich an, so will ich dir antworten und dir große und unbegreifliche Dinge verkünden, die du nicht weißt. Gott kann uns große und unbegreifliche Dinge verkünden, die wir nicht wissen. Ja, er kann das, ne? Er könnte das. Aber manchmal kann er das nicht. Rufe mich an. So will ich dir antworten und große und unbegreifliche Dinge verkünden, die du nicht weißt, ne? Das heißt, es hängt davon ab, ob wir ihn anrufen. Das heißt, ob wir beten. Bete, ne? In andere Worte, bete, so will ich dir antworten und dir große und unbegreifliche Dinge verkünden, die du nicht weißt. Und diese große und unbegreifliche Dinge ist auch die Liebe Gottes, ist groß und unbegreiflich. Und wenn wir sie verstehen wollen, dann müssen wir beten, wie Paulus am Anfang diesen Textes. Ne? Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Ne? Interessanterweise, dass hier auch die Körperhaltung beschrieben wird, dass er hier auch das erzählt, in welcher Körperhaltung er das macht. Ne? Kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, dass diese Körperhaltung, was hier der Apostel Paulus benutzt, mir größere Gebetsantworten beschert als andere. Sage ich aus eigener Erfahrung. Wenn ich will, dass ein Gebet erhöht wird, dann knie ich mich hin. Sage ich aus eigener Erfahrung. Das ist kein Gesetz, steht nirgendwo, du musst dich hinknien. Aber Paulus sagt das. Das heißt, man merkt, dass dieses Thema für ihn ein sehr wichtiges Thema ist. Dass die Epheser das begreifen, die Liebe des Christus begreifen. Und er ist verzweifelt und denkt, wie kann ich das machen, dass die Epheser das begreifen? Und was tut er dann? Kniet sich hin und betet. Und wenn wir wirklich verzweifelt sind und irgendwas begreifen wollen, was wir nicht begreifen oder irgendwas brauchen, ganz dringend, dann können wir das auch tun, sage ich auch aus eigener Erfahrung. Sich hinknien. Und da werden wir auch die Offenbarung bekommen von der Liebe Gottes, wenn wir auf die Knie sind und unsere Knie wehtun. Am Anfang war das ganz schlimm, vor 15 Jahren, als ich damit angefangen habe, war das sehr schlimm. Ne? Und bitte sei nicht jetzt beleidigt, wenn ich das sage, aber da kamen hunderte Dämonen um mich herum und sagen, ja, deine Knie tun weh und du bist schon so lange auf die Knie und so und du musst jetzt ein Glas Wasser trinken und wie lange geht das noch und so weiter. Ne? Natürlich kann man die Dämonen nicht sehen, aber man kann sie irgendwie spüren. Versuch dich mal hinzuknien, wenn du das nie gemacht hast, und dann wirst du sofort spüren, ne? Dass da Kräfte sind, die dich quasi hochheben. Ne? Warum? Weil der Feind, der kennt die Waffen. Ne? Der Feind kennt die Waffe, die wir haben. Paulus kennt auch diese Waffe. Er hat sich hingekniet und gekämpft im Geist. wie er woanders sagt, kämpfen im Geist. Gekämpft im Geist für die Epheser, dass sie diese Offenbarung bekommen. Und was ist eine Offenbarung? Offenbarung heißt sowas wie den Schleier wegzunehmen, auf Griechisch, ne? Schleier wegmachen. Wir haben einen Schleier vor unsere Augen, vor unsere geistlichen Augen. Und wir müssen beten, dass dieser Schleier weggeht, dass wir die Liebe Gottes begreifen. Die ist so groß. Alle Texte hier zeigen in dieser Richtung. Die Liebe Gottes ist groß. Die Liebe Gottes ist unendlich. Gott liebt dich in jeder Gelegenheit. Gott liebt dich, wo du bist, auf dem Berg, im Tal oder irgendwo. Gott liebt dich immer. Aber was tun wir? Wir zweifeln. Ne? Wir vergessen. Wir glauben nicht genügend und so weiter und so weiter. Und der Apostel sagt, glaub das, nimm das fest in die Hände. Vergiss das nicht. Gott liebt dich. Und alles, was passiert, auch die Prüfungen, die Probleme und so weiter, sind auch Zeichen der Liebe Gottes. Sind Zeichen, dass Gott sich für dich sorgt. Sind Zeichen, dass er seine Augen auch für dich hat. Das kannst du vielleicht nicht verstehen mit deinem Gehirn, aber das musst du glauben. Das musst du glauben, das musst du festhalten. Und wenn du das tust, dann wirst du eine große geistliche Erfahrung bekommen. Hier steht es, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Hast du diese Erfahrung schon gemacht? Erfüllt werden mit der ganzen Fülle Gottes? Ich sage mal so, es ist schwer in unserem Leben, das zu bekommen. Aber es ist ein Ziel. Und ich hatte schon ganz viele geistliche Erfahrungen, die Nähe Gottes zu spüren oder die Fülle des Heiligen Geistes zu spüren. Und dafür betet der Apostel Paulus, er lehrt uns zu beten und wir müssen daran glauben und daran festhalten, an diese biblische Aussage, dass Gott uns liebt, dass Gott uns nahe steht. Amen. Amen.